Manchmal müssen wir in diesem Podcast auch improvisieren. Die Mitarbeiterin ist im Urlaub und daraus haben wir geschlossen, wir holen uns jemand anders aus Leipzig. Man soll ja ein Hort der Qualität sein. Von daher heute ein Überraschungsgast in diesem Podcast, im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt heute nicht Johanna, werdet ihr gleich an der Stimme erkennen, möglicherweise, sondern Konstantin. Konstantin, mit vollständigem Namen Konstantin Meyer zu Allendorf. Ein wunderschöner Name.
Danke, danke.
Ist seit November Sprecher von Campus Grün, aktiv im FSR Jura der Universität in Leipzig. Grüner und wir laufen uns regelmäßig über den Weg und dachten uns, Mensch, dann substituieren wir doch mal LeipzigerInnen untereinander. Und das war der letzte Leipzig-Witz für heute, versprochen. Na, wahrscheinlich nicht. Es kann nur besser werden. Und wir reden ein bisschen, nämlich haben wir uns vorgenommen, wir reden ein bisschen über das Thema juristische Ausbildung an der Uni Leipzig, FSR. Wir reden ein bisschen über Campus Grün. Finde ich total spannend, weil da habe ich immer mehr Fragen als Antworten. Und dann wollen wir natürlich so elegant überleiten von Campus Grün zum Wahlkampf. Da ist ja irgendwie was. Das klingt lustig. Das nach einem Plan?
Das klingt nach einem Plan und ich liebe dieses Intro. Ich bin gerade fasziniert davon, wie das hier innerhalb von 2 Sekunden so professionell geworden ist mit diesem Intro. Das ist jedes Mal ein Traum, wenn ich einen Podcast höre. Das ist, macht totalen Spaß.
Ja, wir überlegen allerdings mittlerweile mal, das Intro zu überarbeiten. Mal gucken, was da noch rauskommt. Immerhin wissen wir ja jetzt, dass diese Legislatur nicht nur bis zum 1. Februar dauert. Also voraussichtlich.
Das ist wohl wahr.
Das schafft Planungssicherheit auch bei der Weiterentwicklung dieses Podcasts. Nun ja, zurück zu den harten Themen. Juristische Ausbildung ist ja immer ein spannender Teil und etwas, was ja auch im Landtag eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Ich weiß, in der letzten Legislatur sogar eine sehr große Rolle. Angeregt ja durch auch eine bundesweite Initiative, haben wir uns ja in Sachsen mit dem Thema Einführung des Bachelor an, in dem Fall dann der Universität in Leipzig, in der juristischen Ausbildung beschäftigt und haben das ja am Ende sogar beschlossen. Übrigens eines der wenigen Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag standen und wir trotzdem mit der CDU beschlossen haben. Scheint also durchaus ein Thema gewesen zu sein, wo es große Einigkeit gab. Vielleicht willst du uns nochmal so ein bisschen aus deiner Perspektive, warum das A so wichtig ist. Da war ja auch viel quasi aus dem Bereich der Fachschaft, die auch gesagt haben, macht das bitte endlich und ja, wie es da jetzt konkret auch weitergeht.
Ja, und Sachsen ist vor allem einer der Vorreiter.
Wir waren mal vorne dran und nicht richtig. Immer die Letzten. Ja. Ich glaube, die Zweiten oder so, ne?
Jedenfalls in Mitteldeutschland ganz, ganz weit vorne. Wir sind immer mit den mitteldeutschen Fakultäten gut vernetzt und konnten Sachsen immer als Vorreiter und als Proof of Concept praktisch anführen. Also sind wir da immer sehr, sehr stolz. Warum brauchen wir diesen Bachelor? Weil du ja so ein bisschen gerade die juristische Ausbildung angesprochen hast. Also momentan oder grundsätzlich ist die Ausbildung so, dass es auf ein Staatsexamen zuläuft, das erste Staatsexamen, und das sind ein paar Klausuren und davor haben alle Angst, ne? Also man bereitet sich da 2 Jahre drauf vor und dann ist halt der Druck so riesig, diese Prüfungen zu bestehen oder nicht, und wenn du die Prüfung nicht bestanden hast, ist es halt vorbei. Dann hast du 5 Jahre studiert und dann ist es vorbei, ne? Und der Bachelor dient so ein bisschen als Absicherung, falls das mit dem Staatsexamen nicht klappt, dass man dann eben einen Alternativabschluss hat, mit dem man weitergehen kann. Also dann halt einen Master aufbauen. Die Uni Leipzig versucht jetzt auch gerade einen Master einzuführen, damit man halt eben genau in diesem Studiengang dann weitergehen kann. Und das ist so eines der Anliegen, die die Fachschaft Jura vorangetrieben hat, ne? Auch damals noch mit unserem Justizministerium, mit Katja Mayer vorangetrieben hat, mit euch im Landtag vorangetrieben hat, und auch diese Initiative Jurreform war ja da ganz, ganz stark mit involviert. Und als wir dann den Antrag gelesen haben, waren wir sehr, sehr glücklich, und als er dann beschlossen wurde, waren wir noch glücklicher. Und das ist ja so die Spitze des Eisbergs, die man sieht. Alles andere dahinter, was danach passiert ist, ist ja auch total interessant. Also es ging dann in Verordnungswege, ne? Also es gibt eine Verordnungsermächtigung, dann wurde darüber verhandelt, wie werden denn die Notenpunkte verteilt, weil die juristische Ausbildung hat ein faszinierendes Notensystem, und nach dieser Verordnungsermächtigung ging es dann noch in den Fakultätsrat. Der Fakultätsrat musste auch die Studien- und Prüfungsordnungen entsprechend anpassen.
Spannend, das Ganze ist ja damals gesetzlich quasi von der Verordnung ins Gesetz weitgehend überführt worden, um die Frage, wie mit Personen umzugehen ist, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, aber die Zulassung zur zweiten juristischen Staatsprüfung, also vor allem das Referendariat, dann entsprechend machen wollen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist das auch neu geordnet worden, was wo steht. Ganz auf dem Schirm, gebe ich zu, habe ich es auch nicht mehr. Im Nachgang betrachtet, denkt man sich so, ey geil, was wir in dieser letzten Legislatur alles gemacht haben. Ich kann mich an einige Teile auch nicht mehr so 100% en Detail erinnern.
Ich stecke jetzt auch gerade tatsächlich in diesen ganzen Verordnungen, die wir dann auch mit dem Justizministerium verhandelt haben und dann im Fakultätsrat halt noch durchprügeln mussten. Na, man muss sich das auch so vorstellen, wir hatten ja als erstes den Weg über die Uni versucht, also einen akkreditierten Studiengang, diesen Bachelor-juristischen Studiengang integriert im normalen Studiengang. Das war aber ziemlich kompliziert und der Alternativweg über dann das Parlamentsrecht, also den Sächsischen Landtag, war der einfachere Weg tatsächlich.
Und er war jetzt auch erfolgreich, also das ist jetzt quasi implementiert, ne? Das ist doch mal.
Und schön auch mit Rückwirkung, also all diejenigen Studierenden, die unter Corona gelitten haben, die können jetzt auch diesen Bachelor beantragen.
Ja, ich fand das damals sehr eingängig, als man gesagt hat, also hat ja den Vergleich zum eigenen Studium und so. Ich denke, also gut, es ist jetzt nicht so, dass man den Bachelor hinterhergeworfen bekommen hat im normalen Studium. Das ist nun, in der Politikwissenschaft oder Soziologie oder wo auch immer ich so ein bisschen Einblick habe. Aber so gemessen daran, dass man am Ende beim Nichtbestehen der ersten juristischen Staatsprüfung dann feststellt, hups, was man so investiert hat an Zeit, an auch Wissen eigentlich schon abrufbar gewesen ist, was man auch schon geprüft bekommen hat zwischenzeitlich. Und dann steht man mit nichts da. Also das ist mir tatsächlich auch sehr eingängig gewesen, dass das nicht geht. Ich fand das interessant in der Landtagsdebatte. Nun ja, am unterhaltsamsten war mal wieder, kann mich noch erinnern, der AfD-Vertreter, der meinte, wenn man nichts leistet, dann ist das halt so. Und dieses Rumgejammer über die juristische Ausbildung und dass die angeblich so hart sei, das sei alles nicht so. Es ist ja generell so ein Phänomen, dass alle, die sie bestanden haben, irgendwie danach so, ich immer das Gefühl habe, zu tun, als dürften es nach ihnen die Leute nicht leichter haben. So.
Das ist richtig, ja. Das Gefühl hat man auch so nach dem Motto, wir hatten es ja auch schon und wir haben es
auch geschafft.
Gemacht, ne? Genau. Und das, was vor 20, 30 Jahren Prüfungsstoff ist, heutzutage kaum mehr Relevanz hat, weil das ganze Thema Digitalisierung, Europarecht ist ein so großer Themenblock geworden, der ja jetzt nun auch mit abgeprüft wird. Also der Prüfungsstoff wird größer und größer und größer. Und auf der anderen Seite passen wir unser Prüfungsrecht nicht an. Das ist halt wirklich faszinierend.
Ja, als Staats- und Verfassungstheoretiker hätte ich ja auch noch Bedarf, das Jurastudium an der einen oder anderen Stelle zu weiten, wie ich immer in Diskussionen mit Juristinnen und Juristen merke. Mein Liebling ist ja immer, es wäre auch mal schön, wenn man gelehrt bekomme, warum es sowas wie einen Staat gibt und nicht nur, was er ist.
Ja.
So, das sind ja auch so, also quasi die historisch konzeptionellen theoretischen Herleitungen, die ja tatsächlich, wenn man dann irgendwann mal, ich sehe das ja an meinen Juristinnen und Juristen in Anführungsstrichen, die ich hier in der Landtagsfraktion relativ ganz praktisch werden, ne, wenn wir in durchaus komplexen Verfassungsauslegungen sind, die Mehrheitserfordernisse im zweiten Wahlgang eines Ministerpräsidenten, dann kommt man ja ganz schnell an die Frage, was ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke dieser Verfassung gewesen, wo kommen überhaupt diese ganzen Mehrheitsbildungen her, und schon ist man bei ganz grundsätzlichen Fragen, warum wollte man das eigentlich so? Und das, ich glaube, da ist tatsächlich noch Potenzial, aber ich verstehe ja auch, dass man diesen, letztendlich das Curriculum nicht immer mehr vollstopfen kann mit Dingen und natürlich auch priorisieren muss, klar. Aber wenn ihr jetzt so sagt, auch so von Seiten des Fachschaftsrats, wo seht ihr, klar, Jureform, das war ja das große Thema so vor 1-2 Jahren, das ist ja leider wirklich eine voller Bank in der Jumiko am Ende gescheitert.
Ja,
Vollkommen überraschend fand ich, also vielleicht nicht überraschend, diejenigen, die es gesehen haben, wussten es aber von außen so, warum? Also hat sich ja wirklich gar nichts großartig bewegt, und das war ja mal wirklich, ich hatte mich ja mit diversen Menschen und Initiatoren dort auch ausgetauscht, und wir hatten ja durchaus auch das Gefühl, dass da viele Dinge dabei sind, die auch breit getragen werden, auch bis hin in den Bereich der Lehrenden und der Universität selber, aber irgendwie ist da, wir machen jetzt also so weiter wie bisher.
Richtig, genau, weil wir es ja immer schon so gemacht haben. Das ist auch eines der Credos oder Credi. Wie heißt die Mehrzahl? Wer weiß.
Oh,
Kreden. An unserer Fakultät.
Ja, da hat man Latinum und scheitert am Credo. Naja.
Und in unserem Fakultätsrat, wir zum Beispiel, das ist jetzt fernab von der Jureform, wir fordern auch, dass unsere Fakultät endlich mal umbenannt wird. Also unsere Fakultät heißt immer noch Juristenfakultät, sprich alle Juristinnen dürfen dort nicht ausgebildet werden. Und es ist auch die letzte Fakultät in ganz Deutschland, die so heißt. Juristische wäre auch vollkommen in Ordnung und es gibt wohl einen Beschluss aus 2000 irgendwas. Niemand kennt diesen Beschluss, niemand weiß, worum es geht und es ist immer so ein bisschen so, der Fakultätsrat versteckt sich dahinter und alle alten weißen Professorinnen und Professoren hängen hinter diesem Beschluss und wollen es nicht ändern und wir verstehen es einfach nicht. Und man merkt so langsam, wie diese Fakultät abdriftet, coole Leute verlassen die Fakultät, gehen zurück nach Berlin beispielsweise und wir versauern in der Juristenfakultät.
Was ja tatsächlich spannend ist, weil gleichzeitig sehen wir ja die Bestrebung auch politisch, Leipzig wieder stärker als eine Stadt auch des Rechts zu etablieren, ne, jetzt mit dem tatsächlich Forum Recht. Richtig. Und auch sehr stark an die Tradition, die sehr, sehr zwiespältige Tradition des Rechtes in Leipzig anzuknüpfen, die ja nun beileibe nicht nur Erfolgsmomente waren in der Historie, aber gerade eben mit dem jetzt heute Sitz des Bundesverwaltungsgerichts, lange Zeit mit dem Sitz des Reichsgerichtshofs, ja tatsächlich eine Stadt ist, die tatsächlich quasi das, was Karlsruhe im Westen ist, eigentlich im Osten verkörpern könnte. Und da ist es ja eigentlich wichtig, dass man genau diese Anknüpfung bekommt, dass man diese Stadt auch in der juristischen Ausbildung als ein Top-Standort etabliert. Und das war ja auch so ein bisschen immer die Diskussion, die wir jetzt auch hatten. Und das war die Frage des integrierten Bachelors ja nur eine kleine, ne, nebenbei, jetzt, wo ich immer das Gefühl habe, auf der einen Seite will man das große Rad quasi der einer der quasi gefühlt renommiertesten juristischen Fakultäten Deutschland, wenn nicht gar europaweit, irgendwann mal drehen. Auf der anderen Seite ist jeder Schritt, den man in diesen Weg, in diese Richtung gehen will, gefühlt schon einer zu viel. Also man will quasi an der Spitze des Fortschritts stehen, ohne sich zu bewegen. Mhm. Das funktioniert irgendwie nicht.
Aber ganz spannend ist eigentlich, weil du gerade die Stiftung Forum Recht angesprochen hast, es ist ja die Überlegung, dass unsere Fakultät mit der Stiftung in ein neues Gebäude zieht, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Das ist so ein Running Gag bei uns an der Fakultät, wann dann das Gebäude auch endlich mal kommt. Aber die Stiftung Forum Recht möchte halt gerade diesen Wissenschaftsstandort, diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, nach Leipzig verlegen. Gerade wegen der Fakultät. Ja. Also man muss vielleicht wissen, die Stiftung Forum Recht hat zwei Standorte. Genau. Einmal in Karlsruhe, einmal in Leipzig. Das hat genau die Hintergründe, eben Karlsruhe mit dem Bundesverfassungsgericht, Leipzig mit dem Bundesverwaltungsgericht. Und weil man halt auch in beiden Bereichen eben diese Rechtsbildung mit in die Gesellschaft tragen möchte. Die Stiftung Forum Recht soll nicht den Leuten erklären, wie Jura funktioniert, sondern eher so, was Rechtsstaatlichkeit ist. Das ist so ein bisschen deren Auftrag. Übrigens, deshalb hat auch die AfD im Bundestag schon mal versucht, die Stiftung Forum Recht wieder abzuwickeln. Mhm. Toi, 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 ist nicht geschafft worden. Aber ne, da besteht auch schon dieser Druck. Genau, und wir wollen eigentlich mit der Stiftung Forum Recht in ein Gebäude, um dort so einen Campus des Rechts zu etablieren. Und das ist eine wunderschöne Vision. Wir arbeiten mit der Stiftung Forum Recht auch als Fachschaftsrat zusammen. Auf dem Burgplatz hatten wir jetzt zwei Sommerfeste. Da war die Stiftung Forum Recht auch vertreten und hat mit Bürgerinnen und Bürgern ganz einfache Gespräche über Recht gefunden oder gesprochen. Damit sind dann die Menschen so von der Straße, so Passantinnen und Passanten, einfach in dieses Sommerfest unserer Fakultät eingezogen worden und haben dann plötzlich sich mit uns über juristische Fragen unterhalten. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn wir das etablieren können auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz mit einem gemeinsamen Gebäude, einem kleinen Vorplatz, über Recht zu diskutieren und über gute Lösungen zu streiten und 5 Meter oder 5 Minuten entfernt das Bundesverwaltungsgericht zu haben, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Vision. Ich hoffe, dass wir das irgendwann hinkriegen.
So, das koppeln wir aus und schicken das der neuen Justizministerin.
I hope so.
Naja, ich habe Befürchtung.
Wir haben uns schon mit einem Schreiben an sie gewandt. Mal gucken, ob wir eine Reaktion kriegen.
Ja, das klingt doch faszinierend. Ich finde tatsächlich die Idee, Leipzig auch quasi als Stadt des Rechts durchaus dort stärker wieder hervorzuheben, aber eben in Ambivalenz auch der Darstellung der Rechtsfindung an diesem Ort enorm wichtig. Man darf nicht diese, jetzt auch so Plenardebatten zum Thema Forum, Stiftung Forum Recht, da haben die ja hier auch mal länger drüber diskutiert, liest es, da freut sich dann immer die CDU, wie toll das alles war und so. Ich denke, naja, man kann halt auch nicht leugnen, dass unter anderem die entscheidende staatsrechtliche Verhandlung Preußen gegen das Reich, also der Preußenschlag in Leipzig entschieden wurde, auch einer der großen Mosaikbausteine zum Untergang der Weimarer Demokratie und dass dort beileibe nicht nur progressives Recht gesprochen wurde. Und ich glaube, diese Ambivalenz und auch diese Brüche machen ja auch eine Tradition, eine Rechtstradition aus, wenn man mit ihr offen umgeht und eben nicht immer nur weiße Salbe drüber kittet. Und von daher ist das auch politisch durchaus was ich total spannend finde. Wie geht man quasi langfristig mit dieser Erwartungshaltung Leipzig dort anders zu positionieren um? Aber das ist ja spannend, wenn ihr da auch quasi sehr, sehr konkrete Ideen habt. Ja, ihr sagt gerade, das ist so ein Running Gag. Also ihr habt noch nicht mal eine Baugrube mit anderen.
Wir haben noch nicht mal eine Baugrube. Wir haben einen Plan, also es scheint einen Plan zu geben, aber die Finanzierung ist noch etwas unklar, wenn ich das jetzt diplomatisch formulieren darf. Und es ist halt das Problem, dass es ein Projekt ist, das auf zwei Ebenen gebaut wird. Also einerseits auf der Landesebene, weil es die Fakultät betrifft und das ist halt Ländersache. Auf der anderen Seite die Stiftung Forum Recht, die eine Bundesstiftung ist, also auf Bundesebene finanziert werden muss. Und die zwei Dinge zusammenzubringen, das ist doch etwas komplizierter in Deutschland.
Wie so häufig.
Das ist richtig, genau.
Jetzt haben wir quasi den eleganten Überleiter.
Mega.
Bundesebene zu dir und Campus Grün. Du bist, wie wir vorhin schon gesagt haben, seit November einer der Bundessprecher von Campus Grün.
Mit Helena Schnettler zusammen, genau.
Also quasi doppelt aus Sachsen besetzt.
Richtig, richtig.
Kriegt man denn sowas hin?
Das war ganz faszinierend. Helena hatte mich angesprochen, ob ich Interesse daran hätte. Sie ist da schon ein bisschen länger aktiv. Ich, durch meine Erfahrung im Fachschaftsrat, Fakultätsrat, hatte sie mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir geschaut, was kann man erreichen in diesem Verband der studentischen Hochschulgruppen aus grüner Sicht. Und dann habe ich erstmal gesagt, gut, dann braucht ja auch Leipzig mal so eine grüne Hochschulgruppe. Dann haben wir also uns in Leipzig zusammengesetzt und geschaut, wie können wir da wieder vorangehen. Jetzt kommt bald der Antrag im Stura, dass Campus Grün in Leipzig auch wieder offiziell an den Stura geht und an die Universität geht. Genau, und wie man eine Doppelspitze aus Sachsen bekommt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es in Ostdeutschland kaum Campus Grün Hochschulgruppen gibt und dass der Verband das gesehen hat. Und wir werden auch in unserer Amtszeit versuchen, neue ostdeutsche Hochschulgruppen zu gründen, wieder aufzumachen, wieder zu beleben. Das habe ich in einer der letzten Landesdelegiertenkonferenzen auch gesagt.
Du hast sogar eine Zahl genannt, ne?
Ja, fünf.
Fünf, ne?
Das ist unser Ziel. Es ist ein bisschen hochgestochen, aber man kann es ja versuchen. Fünf Minuten später oder zwei Minuten später nach unserer Ankündigung stand Dresden vor mir und hat gesagt, ey, hier sind wir, lass uns doch mal sprechen. Und das war ganz faszinierend, weil das gibt total Kraft.
Über die Strategie, wie man zwei Sachsen an die Spitze einer Organisation, erhüllt er sich noch in Schweigen? Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus, mit welchen Drohgebärden man das hinkriegt. Nein, in anderen Landesteilen gilt das ja als nicht unbedingt gute Verheißung.
Zumindest. Es ist auch lustig, dass die gesamte Geschäftsführung aus Juristinnen und Juristen besteht. Das ist auch ein zweites Phänomen, das wir auch noch nicht ganz analysiert bekommen haben. Zwei aus Berlin, eben zwei aus Sachsen. Und das ist immer lustig, wenn wir uns dann in der Vorstellungsrunde mit unseren Studiengängen vorstellen. Jura, 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 Jura. Aber das ist auch nötig momentan, weil Campus Grün braucht Strukturreform, es braucht Satzungsreform. Und da sind wir auch schon mit den Justiziaren der Bundesgeschäftsstelle in engem Kontakt, um wirklich unsere Amtszeit zu nutzen, diesen Verband zukunftsfest zu gestalten.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich habe ja auch irgendwann mal studiert, habe ich mal gelesen. Und in dem Zusammenhang ist man ja durchaus auch immer wieder auf Hochschulgruppen gestoßen. Aber so richtig, also gab immer mal also quasi älteren, ich habe jetzt von 2009 bis 2015 studiert, gab immer mal wieder so kleinere aufflammende Ideen auch in Dresden und auch dann in Umsetzung quasi eine grüne Hochschulgruppe zu etablieren. Das ist dann immer wieder so eingeschlafen, relativ schnell, dann sind es so drei Jahre nichts, dann kommt mal wieder ein Jahr was. Woran liegt das, dass diese, ich sag mal, Hochschulgruppen generell so diskontinuierlich sind und ist das ein spezifisch grünen Hochschulgruppenproblem? Ja. Weil mir kam es immer so vor, als wäre insbesondere die sozialdemokratischen Hochschulgruppen konstant auch unterwegs.
Das ist ein ganz klares grünes Phänomen. Das liegt ein bisschen an unserer Parteistruktur und an den Parteistrukturen der anderen. So eine SPD oder eine CDU ist wesentlich hierarchischer aufgebaut und die müssen von Grund auf viel schneller Leute mit Positionen dienen. Das heißt also, wenn man in der SPD was werden möchte, zum Beispiel für einen Bundestag kandidieren möchte, muss man sich halt eben, sagen wir mal, hocharbeiten. Das ist bei uns halt nicht ganz so. Wenn wir im Kreisverband jemanden haben, den man für geeignet hält und den dann die Mitgliederversammlung auf Kreisebene entsprechend wählt, hat man nicht das Bedürfnis, sich durch verschiedene Positionen an diese Stelle arbeiten zu müssen. Es ist einfach viel basisdemokratischer. Bei einer SPD beispielsweise brauchst du halt einfach verschiedene Positionen vorher, damit du sagen kannst, ja, ich war schon mal dies und das und jenes. Und das ist einer der Garanten für die Langlebigkeit der Hochschulgruppen. Bei uns, oder sagen wir mal anders angefangen, Hochschulgruppen generell haben ja das Problem der Fluktuation, ne? Also Studierende sind da 3-4 Jahre an der Uni und dann maximal, sind sie raus, ja. Genau, und in den ersten 1-2 Semestern ist die Politisierung noch nicht so fortgeschritten, weil zumindest in Sachsen beispielsweise wird auch erst am Ende des Semesters gewählt. Das heißt also, ehe man so richtig im hochschulpolitischen Thema drin ist, man muss ja auch erstmal anfangen, sein Studium zu organisieren, ne, das sind schon mal 1 Jahr vergangen. Dann hat man 2 Jahre Zeit, sich hochschulpolitisch auszutoben und dann kommt das 4. oder das 3. Jahr, je nachdem, in welchem Studiengang man unterwegs ist. Und da schreibt man Prüfungen, da ist man dann also aus der Hochschulpolitik auch raus. Das heißt also so aktiv eigentlich 2 Jahre. Wenn du dann jemanden hast, der sich wirklich beteiligen möchte, dann sind 2 Jahre eigentlich nichts. Auch was strukturell angeht, sind 2 Jahre nichts. Und wenn man dieses Bedürfnis von Macht und Positionenhascherei nicht hat, was wir in unserer Partei halt eben nicht haben, dann ist es halt so, es gibt Leute, die sich engagieren wollen und die sind danach weg. Aber ein Verband der CDU, der RCDS oder von der SPD, die brauchen halt diese Position. Und so gibt es dann einen Landessprecher der sächsischen Hochschulgruppen, obwohl es halt nur 2 gibt. Das ist halt eigentlich ja totaler Quatsch. Aber man hat halt diese Position geschaffen, um noch eine Position zu haben. Dadurch, es ist wirklich faszinierend, dadurch hat man auch eine gewisse Kontinuität, weil alle, die was in der Partei werden wollen, gehen dann halt eben dorthin, gehen in die Hochschulgruppe, gehen in die Jugendverbände und engagieren sich auch, um eine Position zu haben, um später bessere Möglichkeiten zu haben, irgendwas anderes zu werden.
Es leuchtet mir ein, kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Trotzdem würde man ja immer sagen, man unterscheidet zwischen einem quasi institutionellen Wissen und einem institutionellen quasi Basis dessen, was man tut, und den fluktuierenden Teilen, also Institutionen theoretisch, ich spare euch das jetzt herzuleiten. Dem Motto, die Institution bleibt, die Personen wechseln. Warum schläft dann immer die Institution mit ein? Also nicht immer, aber offenbar ja häufig.
Ja, das Problem ist, wenn du halt eben nicht einen nahtlosen Übergang kriegst. Okay. Also wenn du halt 1 Jahr lang eine Person oder ein paar Personen nicht findest, die weitermachen, gerade bei Campus Grün, dann ist es weg. Dann ist das gesamte Wissen weg. Und bei anderen Hochschulgruppen ist es halt eben nicht dieser Kampf um engagierte Menschen, weil sie praktisch hinterher rennen, weil sie diese Position haben wollen. Und das ist eine Sache, die wir auch angehen möchten, jetzt auf Bundesebene, in so einer Art Mitgliedercloud, in einem Wissensspeicher, in dem wir die Anträge sammeln, die Ideen sammeln, Hintergrundpapiere schreiben, dass alle Hochschulgruppen auf ein gesamtes Wissenswerk, es wird wahrscheinlich Wissenswerk heißen, zugreifen können, wo alle Hochschulgruppen ihre Ideen sammeln können, sodass, wenn es neue Hochschulgruppen gibt, die sich gründen in der Stadt, sie darauf zugreifen können. Eines der Probleme ist das Thema Anträge schreiben, Wissen, wie läuft Hochschulpolitik, das ist das eine. Das andere ist dieser ganze Verwaltungsapparat im Hintergrund, ne? Du hast ja Finanzverantwortliche, die müssen geschult werden. Was macht man da eigentlich? Dann brauchst du irgendjemanden, der die Verantwortung übernimmt. Finde erstmal jemanden, der da Verantwortung übernimmt, der halt eben nicht diese Stärkung des Verbands im Hintergrund hat. So, und das möchten wir angehen, das möchten wir verändern, dass Leute sich, ich sag mal, niederschwelliger bei uns engagieren können, dass wir eine große Gruppe an Studierenden haben, die sich da auch etablieren können. Ein Punkt vielleicht noch, Fridays for Future, die ganzen Schülerinnen und Schüler, die damals aktiv waren vor ein paar Jahren, die sind ja jetzt an den Hochschulen.
Ja.
Das heißt also, es gibt ja einen großen Stamm an Menschen, auch an grünen Menschen oder zumindest grünnahen Personen, die sich engagieren könnten. Das heißt also, wir haben ein Riesenpotenzial, was wir ausschöpfen können. Und das ist eines unserer Ziele, das zu greifen und wieder ein bisschen präsenter zu machen. Also wir müssen in die Senate rein, wir müssen in die Fakultätsräte rein. einfach damit wir unsere Überlegungen, grüner Campus, Deutschland-Semesterticket, BAföG, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir einfach bespielen müssen, damit wir die wieder präsenter machen.
So, und alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, so eine grüne Hochschulgruppe, Campus Grün, auch bei mir, wäre eine schöne Idee, das ist euer Mann. Die Kontaktdaten findet ihr in diesem Internet.
Genau, bgs@campusgrün.de. Oder so.
Oder so.
Ja.
Genau, bitte rufen Sie nicht an.
Genau.
Der Anrufbeantworter ist geschaltet. So, nein, natürlich nicht. Wir wollen ja, dass sich möglichst auch Menschen dafür interessieren, weil ich finde, das ist tatsächlich auch einer der Punkte, wo man merkt, da haben wir Grüne auch tatsächlich irgendwie bis heute nicht so richtig es hingekriegt, den, ja, ich will nicht gerade sagen, Nachbau der alten Strukturen jetzt von CDU und SPD hinzukriegen. Das wollen wir ja gar nicht, aber quasi die Grundsatzüberlegung, dass die halt immer, und das ist, ich nenne das immer die Verfasstheit in den Vorfeldorganisationen, ja, dass wir da immer noch so ein bisschen hinterherhinken. Das geht bei den Hochschulgruppen los und endet bei Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften und so weiter, wo man immer das Gefühl hat, die wissen genau, wo ihre Leute sitzen und die werden auch bewusst, setzt man dann lieber mal, sagt man, einem sozialdemokratischen Mitglied oder einem Zivilmitglied, komm, ist auch wichtig, dass du dort sitzt, wo du hier sitzt und erzählst eben, dass du bei der SPD bist. So.
Hattest du damals, als du studiert hast, eine Hochschulgruppe?
Wir hatten zwischenzeitlich einmal so in Anfang der 10er Jahre, würde ich sagen, das war kurz nachdem ich mein Studium begonnen habe, die hatte so mal anderthalb Jahre und ist dann in einem Geschäftsordnungsstreit da niedergestreckt worden, wie sich das bei Grüne Jugend-Annexen gehört. Das war damals noch Usus, auch damals waren andere Zeiten noch angesagt.
Ja, durchaus Satzungs- und Geschäftsordnungsdebatten.
Die lieben wir beide. Das war so auch die beginnende Hochzeit der Piraten. Das war, sah man ja, wie man auf Bundesparteitagen sich zwei Stunden über Geschäftsordnungen streiten kann. Das war für einige offenbar ein falsches Referenzbild, was da erzeugt wurde. Deswegen aber so richtig aktiv habe ich nicht. Und ich gebe auch immer zu, ich habe mich tatsächlich so mit klassischer Hochschulpolitik, also sowohl im Sinne von dem inhaltlichen Sujet als auch quasi mit der Politik an Hochschulen weniger beschäftigt, weil ich schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark in der Grünen Partei, aber auch schon als studentischer Mitarbeiter hier in der Fraktion sehr stark mit den innenpolitischen Themen beschäftigt war und gesagt habe, naja, kann ich alles machen.
Obwohl halt Hochschulpolitik nicht nur Hochschulpolitik ist, sondern einen riesen Bandbreite abdeckt und insbesondere auch einen riesen sozialen Aspekt hat, ne? Was ich gerade angesprochen habe, BAföG beispielsweise. Genau, ne? Wenn wir sagen, das BAföG muss existenzsichernd sein, damit Menschen überhaupt studieren können. Wir wollen ja eine Bildungsgerechtigkeit erzielen. Oder das Semesterticket, das Deutschlandsemesterticket, dass das einen günstigeren Preis hat. Ne? Das, wenn das immer und immer weiter steigt, dann werden die Semesterbeiträge immer teurer. Wir werden in Leipzig bald über 300 Euro sein. Okay. Das ist einfach eine massive Belastung für Studierende. Ne? Und das hat mit niederschwelliger Bildung und einer gerechten Hochschulausbildung nichts zu tun. Das hat was mit Thema Miete zu tun. Ne? Wenn die Wohnkostenpauschale im BAföG so gering ist, dass du dir eine Miete in München, die, was weiß ich, bei circa 700, 800 Euro liegt, wenn du das einfach nicht mehr leisten kannst, dann hat das wirklich relevante Sozialaspekte.
Ja, definitiv. Und die Frage, wie man sich ein Studium leisten kann, ist ja auch eine, die, ne, wenn man jetzt so das klassische jüngere deutsche Ideal, jeder kann im Zweifel eine Hochschulbildung erhalten, wenn entweder über BAföG oder ähnliche Strukturen auch unterstützt, das ist eben nicht mehr so, weil es an der Realität vorbeigeht und eigentlich ist dieses deutsche Aufstiegsideal damit ja auch sehr schnell brüchig und eigentlich basiert aber ja viel darauf, dass wir quasi das, was so ab den 70er Jahren ja möglich geworden ist, studieren, unabhängig der Herkunft einfacher geworden ist, klar, es gab immer Determinanten, das Elternhaus hat immer bestimmt, das sehen wir in jeder Statistik, wie stark man am Ende studiert und die Wahrscheinlichkeit, dass man studiert, wenn beide Eltern studiert haben, ist um ein Vielfaches höher, als wenn beide Eltern Arbeiterinnen und Arbeiter waren. Aber das ist ja durchaus eine spannende Frage. Wie kann man eigentlich diesen Grundgedanken revitalisieren, zu sagen, dass eigentlich wir in Deutschland tatsächlich den Grundsatz haben, Bildung ist etwas, wofür der Staat verantwortlich sei und es soll jeder die gleichen Chancen haben. Und ich finde, dass wir da eigentlich eine politische Debatte, wie kriegen wir dort einen Neustart wieder hin mit diesem Ideal, auf dem ja ganz viel unserer Grundüberzeugung in diesem Land fußt. Wie kriegen wir das eigentlich wieder hin?
Richtig, genau.
Womit wir im Wahlkampf sind. Ach, die Überleitung.
Ungefähr genau das wollte ich sagen.
Sind heute ein Traum.
gerade Campusgrün begleitet ja die Partei im Wahlkampf mit den studentischen Themen. Wir haben ans Bundestagswahlprogramm Änderungsanträge geschrieben, dass wir da auch das Thema BAföG, Deutschland-Semesterticket etc. mit rein verhandeln können. Da laufen auch gerade noch die Verhandlungen. Wir sind gespannt, was wird. Und auf der anderen Seite werden wir jetzt unsere studentischen Themen auch an den Studiwohnheimen, an den Unis verteilen, dass man klar sieht, was hat man, wenn man ja die grüne Partei wählt und auch kritisch auseinandersetzen. Also was bietet eigentlich die Partei, was hat sie gemacht und was sollte sie in der nächsten Legislaturperiode eben angehen. Aber zurück zum Wahlkampf.
Nee, das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt ja quasi auch in einer relevanten Frage sind in diesem Wahlkampf. Was sind eigentlich die Themen, die diesen Wahlkampf entscheiden? Ja, das ist ja, glaube ich, etwas, was ich jetzt gerade total spannend finde. Wenn man sich, ich beschäftige mich seit, ich darf mittlerweile sagen, über einem Jahrzehnt sehr intensiv mit Wahlkämpfen, vor allen Dingen auf strategischen Ebenen. Und ich finde, dieser Wahlkampf hat einen interessanten, auch bei den Grünen, einen interessanten Spin gekriegt. Es ist quasi dieses Thema bezahlbares Leben, was jetzt stark in den Vordergrund rückt. Das ist etwas, das hätte man uns noch vor 4 Jahren nicht zugetraut, dass wir das zu einem zentralen Sujet eines Wahlkampfs machen. Auch weil jeder behauptet hätte, die Grünen machen das Leben doch sowieso nur teurer. Und ja, es wird ja immer noch behauptet, deswegen, dass durchaus ein risikoreiches Unterfangen ist, das so zu positionieren. Aber es ist ja genau das, was du beschreibst, nämlich dass bei vielen Fragen es entscheidend ist, dass es am Ende darum geht, ist das Ganze für Menschen noch ein bezahlbares, gutes Leben, das sie führen? Ja, kann ich mir meine Miete noch leisten? Kann ich mir den Einkauf noch leisten? Kann ich mir die Energiepreise leisten? Das sind Mobilität. Ja alles Mieten. Genau, das sind ja alles die Mobilität. Ja, klar, ganz entscheidend. Ich glaube, das Deutschland-Ticket war eigentlich der entscheidende Durchbruch der letzten Legislaturperiode. Ich finde es schade, dass man kommunikativ so wenig draus gemacht hat. Ich halte das mal ein bisschen in der Evolution. Ich halte das quasi, was das BAföG bei den Studierenden in den 70er waren, ist quasi das Deutschland-Ticket heute in der Überlegung zu sagen, ja, wir vereinfachen es, wir ermöglichen es mehr Menschen, wenn es viele nutzen und es funktioniert. Ja, also der Gedanke Mobilität ist etwas, das für mich ein Recht ist, das ich preiswert zu haben habe, ohne dass es quasi letztendlich wie bisher mit enormen Problemen verbunden ist oder eben Einschränkungen. Das ist eigentlich ein gedanklich riesengroßer Punkt gewesen. Und realistisch muss man ja sagen, über Jahrzehnte hieß es, das geht nicht. Und dann ging es von einem Tag auf den anderen, weil es einen exogenen Schock gab. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, der mir bei ganz vielen Punkten jetzt auch im Wahlkampf auffällt. Eigentlich müssen wir aus diesem, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, und dann kommt, nur wenn ein exogener Schock kommt, geht's dann plötzlich mal in die Überlegung, vielleicht geht's auch ohne den exogenen Schock an der einen oder anderen Stelle mal reinkommen. Aber das führt so ein bisschen weg vom eigentlichen Punkt, nämlich dieser Frage Bezahlbarkeit. Ist das was, wo du sagst, das spricht Studis an?
Ja, ja. Das ist der relevante Punkt. Ich glaube, wie du es richtig eingeleitet hast, also für alle gesellschaftlichen Bereiche ist dieses Thema Bezahlbarkeit relevant. Wenn wir, ich wiederhole mich ein bisschen, die Mieten uns anschauen, die Mieten steigen und steigen und steigen und steigen und steigen und die Stromkosten werden teurer, das Essen wird teurer, die Semesterbeiträge werden teurer. Wenn man sich vielleicht auch mal das ein oder andere Buch kaufen muss, weil es das in der Bibliothek nicht gibt oder weil man einfach auch mal mit einem Buch arbeiten möchte, sich was markieren möchte, das wird teurer. Wir in unserem juristischen Studiengang müssen uns so Klausurpapier kaufen. Das ist ganz faszinierend. Das ist so ein Riesenrand, da beschreibst du nur ein Drittel der Seite. Und ich habe angefangen, da hat das Klausurpapier 2-3 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 7-8 Euro. Das ist wirklich heftig. Nur damit du so eine verdammte Klausur schreiben kannst, ne? Wir als Fachschaftsrat, da kommen wir am Anfang wieder zurück. Wir wollen jetzt wahrscheinlich auch mal Klausurpapier einführen, damit das auch eine soziale Frage, eine soziale Entlastung ist. Aber das Thema Bezahlbarkeit so grundsätzlich aus Studiesicht ist sehr relevant.
Und hält uns immer zu Recht vielleicht an einen Teilen auch einen Teil der Gesellschaft entgegen. Bezahlbare Mieten, guter Witz. Wie soll das funktionieren? Will ich jetzt gar nicht im Kern drüber diskutieren, weil das eine tatsächlich hochkomplexe Sache ist, die sich auch nicht alleine mit sozialem Wohnungsbau lösen lässt. Aber es wird ja trotzdem nur das Gefühl vermittelt, die Grünen machen am Ende alles teurer. Und ich finde jetzt diese Statistiken, die man sieht, was so die Entlastungen auch von Steuerüberlegungen nach der Bundestagswahl angeht, die finde ich ja total spannend. Also eigentlich ein Konzept zu haben, was 90% der Menschen entlastet und maximal 10% der Menschen belastet versus ein Konzept, Klammer auf, FDP, CDU, dass das andere tut. Und ich glaube, das ist schon, ne, ein wichtiger Aspekt, genauso wie aber eben die Fragen, wie gelingt es uns tatsächlich auch generell, und das ist was, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, im Bereich auch Wohnungen und Mieten, wie gelingt uns generell auch diese Stadt-Umland-Beziehungen stärker zu verdichten? Ich weiß nicht, wie es bei euch in Leipzig ist, aber wir sehen das jetzt gerade durchaus immer wieder, dass einfach der Speckgürtel von Dresden ja per se nicht unattraktiv ist für Studierende, wenn dort ÖPNV ordentlich angebunden richtig, wäre. Richtig, ja. Und die Mietpreise sind dort teilweise deutlich niedriger, auch für Studierende müsste man halt, gut, ist nicht unbedingt attraktiv in einigen dieser Städte zu leben, glaube ich, aus Sicht einiger Studierender, aber manchmal unterschätzt man das ja auch. Das ist ja schon eine entscheidende Frage, aber wie komme ich dann dahin und wie komme ich dann zurück? Und das ist, ich weiß nicht, wie das bei euch so in Leipzig im Speckgürtel ist, kenne ich mich zu wenig mit aus, aber das scheint ja hier gerade zunehmend ein Problem zu werden. Und jetzt, genau das Gegenteil, jetzt dünnt man quasi hier die quasi Stadt-Umland-Verkehre aus, weil das Geld nicht da ist. Ja, ne? Das ist gerade auch ein Problem in Dresden.
Also wir haben den Luxus, dass wir in Leipzig sehr, sehr zentrumsnah viele Studiwohnheime haben, die wir sanieren müssen, ganz dringend. Aber das ist nicht nur in Leipzig ein Problem, das ist grundsätzlich ein Problem. Mit anderen Worten, wir müssen die Studiwohnheime energetisch sanieren, wir müssen die digital fit machen. Ne? Das ist übrigens auch eine Investition jetzt, das ist erstmal scheinbar teuer, aber in der Zukunft ist das eine Sache, die uns entlasten wird. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wir investieren jetzt erst einmal, damit wir in der Zukunft dann davon Nutzen ziehen. Genauso wie die energetische Sanierung eines Campus. Wenn du Mensen sanierst, wenn du Hochschulen oder Hörsäle sanierst und die als Vorreiter im energetischen Bereich machst, ich meine, gerade an den Hochschulen, wo, wenn nicht an den Hochschulen, müssen ja eigentlich mal die Klimaneutralität einführen. Das ist ja das Beispiel für gute Politik oder Klimapolitik. Ja, dann zahlt sich das alles in der Zukunft aus. Ich kenne ehrlich gesagt nicht so sehr viele Bereiche in Leipzig, wo Studierende außerhalb wohnen, aber wir sind in Leipzig echt gut mit dem ÖPNV angebunden und
das ist ja auch super. Ne?
Funktioniert gut. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den Speckgürtel von Leipzig so anschaue, da haben wir ja einerseits Mark Kleeberg. In Mark Kleeberg wird sicherlich kein Student oder keine Studentin. Und auf der anderen Seite ein bisschen, ja, Grünau, was gut angebunden ist und auch ein meiner Meinung nach sehr, sehr schönes Stadtviertel ist, weil es einfach für Menschen gebaut wurde. Also der ganze Autoverkehr vom Stadtkonzept her geht nicht durch das Stadt oder durch den Stadtteil hindurch, bleibt draußen und damit hast du wirklich eine grüne Oase. Also Grünau, der Name ist tatsächlich Programm. Da sind auch noch die Mieten bezahlbar. Aber wenn du dann ein bisschen Richtung Innenstadt gehen möchtest, also ein bisschen zentrumsnäher wohnen möchtest, da explodiert's.
Ja, das haben wir noch eine Liebeserklärung für Grünau gehört.
Grünau ist wirklich ein schöner Stadtteil. Also ich kann da nichts gegen sagen.
Okay. Dann werde ich mich mal, falls ich demnächst mal wieder in Leipzig bin, mal nach Grünau begeben.
Auch architektonisch übrigens.
Ja, das davon hörte ich bereits. Nun ja, sofern das der Wahlkampf zulässt. Vielleicht so letzten zwei Minuten nochmal so ein bisschen ganz kurzer Blick auf den generellen Bundestagswahlkampf. Was ist so deine Erwartungshaltung? Was ist so deine Prognose? Wo kommen wir am 23. raus?
Bei wie viel Prozent?
Nur so generell Prozent, Lage, wer liegt vorne? Musste auch nicht.
Also die Prognose ist, dass wir eine spannende Position einnehmen werden nach dem 23.02. Die CDU sinkt ein bisschen in den Umfragen, die SPD ist irgendwie so bei 16% und wir steigen und steigen und steigen. Das ist sehr interessant zu sehen und offensichtlich sind die Strategien im Wahlkampf, die wir gerade anwenden, zielführend. Wir hatten ja gestern Robert Habeck in Leipzig, Riesenhalle, total gute Stimmung und man hat einfach gemerkt, dass das, was die Grünen an Lösungsangeboten bieten, dass das auch Anklang findet. Ne? Wir mussten so viele Menschen auch da wieder auf den Markt rüberschicken, weil wir da einen Livestream hatten, ne? weil alle diese Gedanken und die Themen hören wollten. Das heißt also, wir haben eine gute Verhandlungsposition nach der Bundestagswahl, um auch in eine Regierungsverantwortung gehen zu können. Wenn wir uns die studentischen Themen anschauen, da haben wir recht gute Schnittmengen, sowohl mit SPD als auch mit der CDU. Aber da muss man trotzdem noch nach den besten Lösungen ringen. Also da muss man einfach schauen, was man in den Koalitionsvertrag reinschreibt, falls es denn dazu kommen sollte.
Ja, da bleibt mir nur noch zum Abschluss die etwas rhetorische Frage. Wie geht denn der Leipziger Südwahlkreis aus?
Das kann ich schwer beantworten. Der Leipziger Südwahlkreis ist ein sehr, sehr spannender Wahlkreis. Da ist sehr, sehr viel möglich. Und niemand kann sich das so richtig anschauen. Also es gibt einen Kandidaten von den Linken, der gerät gerade unter die Bredouille, weil er sich irgendwie viel zu näher an das BSW anbiedert. Das BSW wird wahrscheinlich auch einen Kandidaten aufstellen. Das heißt also irgendwie, werden die sich gegenseitig boykottieren. Die CDU ist auch dabei und die SPD irgendwie auch. Und ja, wir Grünen haben eigentlich eine ganz gute und stabile Kandidatin, die ja guten Wahlkampf macht. Und ich glaube, damit kann ich deine rhetorische Frage diplomatisch beantworten.
Schade, ich dachte, jetzt kommt noch so der entscheidende Wahlaufruf. Aber das so dumpf sind wir hier nicht in diesem Podcast.
Richtig.
Das kann sich schon jeder selber denken. Ich finde diesen Leipziger Südwahlkreis auch deswegen so spannend, weil er für mich auch wirklich ein Brennglas von taktischen Überformungen von Wahlkampf geworden ist. Diese ganze, also der inkorporiert ja zu großen Teilen den Landtagswahlkreis von Christine Melcher. Ihr kennt meinen Rant, der jetzt folgen wird, den spare ich euch jetzt über taktisch wählen und so weiter. Aber sie versuchen ja genau denselben Scheiß schon wieder mit Lügen, mit teilweise bewussten Fehlinformationen, mit es wird sicherlich wieder Material zweifelhafter Provenienz geben, wo kein Mensch weiß, woher es kommt, aber wo jeder erklärt wird, dass es objektiv ganz notwendig sei, Kandidat XY zu wählen. Und ich bin gespannt, ob das diesmal funktioniert. Für mich steht am Ende die Frage, wie häufig lassen sich dann eigentlich Wählerinnen und Wähler perspektivisch verarschen. Letzter Punkt, bevor wir hier leider aus Zeitgründen zu Ende kommen müssen. Ich finde übrigens, die Linke hat eine wunderschöne Plakatkombination. Ich läster gerne über Plakate, auch über eigene, das ist bekannt.
Da meinst ist, du diese Dreierplakate?
Nein, nicht diese Dreierplakate. Dies ist auch absurd übrigens, lustige Kombination. In Dresden versucht die Linke gerade diese Dreierplakate im Stadtrat zu verhindern. Also die wollen die Wahlwerbesatzung in Leipzig, weil das alles ganz schlimm ist. In Leipzig macht man das dann selber, so viel zum Thema Bigotterie. Aber nein, ich finde ganz schön, es gibt dieses Plakat Silberlocken rocken und dann haben die dieses Wenn deine Rente zu niedrig ist Plakat runtergehängt. Vielleicht sollte man auch manchmal in den Ruhestand gehen. So, in diesem Moment bevor wir hier zu sehr ins Plaudern kommen. Danke, war eine schöne Podcast-Folge. Vielleicht gern mal wieder.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, wir hören uns definitiv. Bin gespannt, was bei euren Bemühungen bei Campus Grün rauskommt und ob die 5 am Ende steht oder gar mehr. Ne? Und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank.
Danke dir.